Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr Yvonne Knappe, Inhaberin des Clubs White Rabbit an der Reeperbahn. Seit 32 Jahren ist sie auf dem Kiez und hat hier als junge Frau angefangen mit Piepshows. Hallo, liebe Yvonne.
Hallo.
Schön, dass wir hier bei dir in deinem Club sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch.
In deinem geschlossenen Club.
Ja.
Aber viel Licht ist trotzdem.
Ja, Licht und vor allem Ruhe.
Ja, herrlich, ne? Ja. Hast du ja auch nicht so oft, oder?
Nee, wirklich nicht. Freitags und Samstags ist immer sehr, sehr laut.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe das ja gerade schon verraten. Deine erste Station auf dem Kiez war eine Piepshow. Wie bist du denn da als junges Mädel dran geraten?
Ich bin dran geraten, mein damaliger Ex-Freund, dessen Vater, der hatte die Piepshow schon seit Ewigkeiten betrieben, ist dann aber ausgewandert nach Spanien und hat dann jemanden gesucht, der das übernimmt, geschäftsführermäßig. Dann habe ich das gemacht, bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, hatte mit dem Metier gar nichts zu tun gehabt. Ja, und so bin ich dazu gekommen und auch dabei geblieben letztendlich.
Und der wollte das auch an dich abgeben, ja? Der hatte dich gefragt.
Kein Thema.
Okay, aber wie bist du darauf gekommen, wenn du damit vorher überhaupt nichts zu tun hattest?
Naja, ich habe es ja schon mitbekommen, dadurch, dass ich mit seinem Sohn, ich glaube, ein halbes Jahr zusammen war. Und dadurch war ich ja öfters mal dann auch vor Ort und habe mir das angeschaut. Also ich hatte da auch keine Berührungsängste und gar nichts. Insofern, ich hatte damals nichts zu tun, hab das probiert und fand es toll.
Was hast du vorher gemacht?
Vorher habe ich Hörhandelsschule gemacht, dann habe ich eigentlich 2-3 Jahre gejobbt, mal Kellnern, mal hier, mal da. Und eigentlich wollte ich Bankkauffrau lernen und bin aber einfach in der Piepshow hängen geblieben. Also, keine Ahnung.
Bankkauffrau und Piepshow ist ja irgendwie, ist so witzig, ja, ich weiß nicht, ob das so kompatibel ist.
Fand das auch ganz witzig, weil einer von meinen Mitschülern, die hat dann irgendwann eine Haspa-Reeperbahn angefangen. Und wir haben uns dann irgendwie öfters mal gesehen, das war ganz lustig.
Und die, du Piepshow, ja, weiß ich noch. Okay. Genau. Schön.
Toller Werdegang.
Wie alt warst du damals?
Also, als ich die Piepshow übernommen habe, war ich 26.
26, okay, nicht mehr blutjung, aber jetzt auch.
Aber schon noch
nicht
sehr jung. Also ich war wirklich auch jünger als viele meiner Tänzerinnen, muss man dazu sagen.
Die waren älter als 26?
Aber nein, niemals, sie waren alle 18.
Ich wollte gerade sagen, aber du hast die alle für 18 verkauft, oder?
Nein. Nee, aber die waren schon, es gab schon 32 so, also ist schon öfters gewesen. Weil, ja. Das Ding ist ja bei der Piepshow, es haben viele Frauen, die erst aus dem Prostitutionsmilieu kamen, vielleicht von der Straße oder Apartment oder wo sie gab oder irgendwelche Bordellen, die dann aber keine Lust mehr hatten, da zu arbeiten, sind dann irgendwie so als Absprung in die Piepshow gekommen. Das heißt, sie mussten sich da ja nur präsentieren, haben dafür ihr Geld bekommen. Insofern war das eine tolle Sache, das so ein bisschen abzuschließen, aus dem Thema rauszukommen.
Also so der letzte Deswegen Schritt voraus aus
Milieu. Klar haben wir auch jüngere Frauen, klar 19, 20 auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es waren auch viele Ältere, die auch teilweise bis an die 40 gingen, die dann irgendwann gesagt haben, Mensch, das möchte ich nicht mehr, aber da hätte ich nochmal Lust zu.
Mhm. Und dann wirklich den Schritt rausgewagt haben aus dem Rotlicht?
Ja, viele sind auch wirklich dann in einen ganz normalen Job übergegangen, dass sie wirklich dann irgendwo als Verkäuferin oder keine Ahnung, irgendwo anders gearbeitet haben. Doch, schon viele. Und als ich habe eine kenne ich noch, die wirklich, glaube ich, irgendwie vor 3 Jahren immer noch irgendwie im Table Dance gearbeitet hat. Die war damals schon älter als ich und muss jetzt eigentlich auch schon weit über 60 sein, die dann irgendwie immer noch gearbeitet hat. Ich habe sie jetzt aber längere Zeit nicht gesehen, aber das fand ich dann schon ein bisschen erschreckend.
Ja, aber sagen. Krass, oder? Wenn du noch die körperliche Fitness hast, das durchzuhalten, weil Table Dance ist ja irre anstrengend.
Table Dance ist schon eine harte Nummer, ne, finde ich. Das ist schon, finde ich schon eine härtere Nummer. Gerade wenn man auf Animationen geht und so, ist das schon nicht einfach, denke ich mal.
Ja, und dann über 60, dass man das überhaupt noch kann. Also ich würde schon jetzt nicht so eine Stange hochkommen, aber ich zieh da sehr meinen Hut vor.
Ja, ich konnte es damals und heute nicht. Ich kann es auch nicht, überhaupt nicht.
Ja, wir haben ja schon gesagt, wie so ein Käfer hängt man da dran. Aber damals, als du angefangen hast, gab es da überhaupt, ich meine 32 Jahre, gab es da Frauen in so Führungspositionen, sage ich jetzt mal, als Geschäftsführerin von Läden oder Inhaberin? Gab es das auf dem Kiez überhaupt?
Also auf dem Kiez, ich habe keine einzige kennengelernt. Ich habe mich natürlich auch aus vielen rausgehalten, aber wie gesagt, also dass ich mal gehört habe, dass irgendjemand direkt auf der Reeperbahn, Seitenstraßen kann natürlich sein, irgendwelche kleinen Läden, vielleicht eine Kneipe oder irgendwas, aber richtig große Läden, da war ich, glaube ich, Vorreiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde da keinen kennen, der da irgendwie vor 32 Jahren schon seinen eigenen Laden hatte. Susi Schober vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die jetzt da sind. Kann sein, dass die irgendwie auch irgendwie in dem Zeitraum gewesen sind. Aber ansonsten wüsste ich wirklich niemanden.
Ja, ganz schön krass. Hast du da mal Ärger gehabt irgendwie? Weil wenn das so eine reine Männerdomäne war, dann hatte das wahrscheinlich auch seine Gründe, warum da keine Frauen jemals einen Laden übernommen haben?
Also zum Zeitpunkt, als ich das übernommen habe und die ersten Jahre nicht. Ich glaube, ich war auch einfach nie so unterwegs, dass die Leute irgendwie mich auf dem Plan hatten. Die meisten kennen mich auch heute nicht und denken, wer ist sie denn? Ne, weil ich einfach früher auch nicht bekannt war und mich auch irgendwie nicht da irgendwie hervorgehoben habe. Später dann, als es dann um andere Läden ging, gab es schon ein bisschen Ärger. Aber da können wir dann da später nochmal drüber reden.
Okay, das erzählst du mir dann später, ja. Wenn es um die Läden geht. Also da war nicht am Anfang, als du eingestiegen
Nein,
bist, irgendwer, der dich versucht
nicht.
Hat einzuschüchtern.
Da hatte mich auch niemand auf dem Zettel, keine Einschüchterung, gar nichts.
Nee.
Keine Schutzgelderpressung, was ja viele auch immer denken, Mensch, musst du zurück? Das ist echt immer die erste Frage, die ich früher hatte, heute nicht mehr, aber früher war es wirklich so, musst du auch Schutzgeld bezahlen? Aber nie, da war nie jemand da.
Aber
ich habe es auch nie gehört, dass irgendwie jemand hier von meinen Nachbarn irgendwie hätte Schutzgeld bezahlen müssen.
Ja, aber es gab es ja damals, also 32 das Jahre gab's her,
mit Sicherheit.
Das war schon
aber ich was glaube vielleicht nicht die Metier, dem ich so zugänglich war, weil Piepshow war, glaube ich, nicht so das Angriffspotenzial.
Mhm. Hattest du da überhaupt keine Bedenken irgendwie in so eine Form von Rotlicht mit einzusteigen mit so einem Laden?
Eigentlich nicht. Dadurch, dass der Vater meines damaligen Freundes und auch mein Freund, das waren wirklich ganz normale Menschen, keine Kiezmenschen, wo man denkt, oh Gott, das sind irgendwelche, keine Ahnung, Menschenhändler oder was. Das waren wirklich ganz normale Menschen, ganz normale Leute, im ganz normalen Familienleben. Insofern hatte ich da überhaupt keine Bedenken, gar nicht.
Auch nicht so mit den Frauen und dann mit den Männern, die da hinkommen, irgendwie in
gar
Kontakt
nicht.
Zu treten oder
überhaupt
so. Wenn man
nicht.
Damit nichts zu tun hat, kann ich mir das schon so vorstellen, dass man da
ja, erstmal denkt. Ja, es war eher spannend, als dass es irgendwie beängstigend oder irgendwas war. Sonst war eher spannend und interessant.
Weil man wolltest das ja nicht kannte. Warst neugierig, du wolltest das.
Auf jeden Fall.
Warst du selber vorher mal in einer Piepshow, ohne dass du deinen Freund da begleitet hättest?
Nee, überhaupt nicht, nein, gar nicht. Ich war damals, ich bin ja mit 17,5 nach Hamburg gekommen, mit meinem damaligen, ich war mit 18 habe ich geheiratet, den habe ich dann hier geheiratet, nach Hamburg gekommen und meine Eltern besucht haben, wollten wir mal in die Herbertstraße und da sind wir, glaube ich, einen Meter weit gekommen und wurden dann irgendwie, es war zum Glück Wasser, nicht hoffentlich, sondern zum Glück Wasser, weil es kann ja auch was anderes sein und da wurden wir echt ein bisschen mit dem Becher bespritzt.
Das wusstest du nicht, das war dir nicht bewusst, oder wie?
Ich wusste nicht, dass wir da nicht rein dürfen, das war
sehr
blauäugig.
Ich
stand zwar ganz groß dran, aber ich wusste das nicht.
Aber wie kommt das, 17,5 ist ja sehr, sehr früh, um von zu Hause wegzugehen und dann mit 18 schon zu heiraten?
Ist aber auch so entstanden, weil ich echt immer ein vernünftiges Kind war. Ich war immer irgendwie zuverlässig, ich hatte keinen Blödsinn gemacht. Also insofern haben meine Eltern mich, da sie meinen Freund ja auch schon lange kannten, wir waren 3 Jahre zusammen, haben sie mich auch irgendwie gehen lassen. Also es war für die überhaupt kein Problem, weil die wussten, dass ich irgendwie hier nicht untergehe. Mein damaliger Freund, Mann, den ich dann geheiratet habe, der ist von der Bundeswehr versetzt worden, der war Zeitsoldat und ist eben nach Hamburg versetzt worden und dadurch sind wir eben nach Hamburg gekommen. Was aber auch mein Glück war.
Ja, sonst wärst du in deinem Heimatort versauert, oder wie?
Sonst wäre ich wirklich versauert, hätte vielleicht wirklich, dadurch, dass ich ja, man muss ja meine Geschichte mal sehen, bin ja eigentlich von Geburt an aus, würde ich behaupten, lesbisch. In der damaligen Zeit, man muss ja denken, das waren ja 40 Jahre her, da war das kein Thema. Es gab kein Fernsehen, was darüber berichtet hat, es gab keine Medien, es gab kein Gespräch, es wurde niemals irgendwo erwähnt. Das heißt, man dachte, man ist irgendwie die einzige Person, die sich zum Gleichgeschlechtlichen hingezogen fühlt. Und deswegen war das für mich einfach, nach Hamburg zu kommen, die Befreiung. Weil da habe ich ein halbes Jahr später auch jemanden kennengelernt. Bin auch dann in die lesbische Szene so reingekommen. Und das war, wie gesagt, für mich war es Befreiungsschlag.
Also als dann verheiratete junge Frau, dann
genau, ich war verheiratet,
In die Szene reingeraten.
Wir haben uns getrennt. Mhm. Dann kam ich ja mit meinem damaligen Freund, worüber ich in die Piepschuh gekommen bin. Und als wir in der Beziehung waren, habe ich dann jemanden kennengelernt.
Also eine Frau, das erste Mal.
Ich war da ungefähr, 26 muss sie dann gewesen sein. 25, irgendwie so um den Dreh, 25, 26.
Und das war deine Befreiung?
Das war die Befreiung.
Schön, und jetzt grinst du so. Das muss ich mal eben übersetzen ins Mikrofon, weil das gerade so schön ist.
Ja, viel ist es ja heute. Und was mich immer halt auch dann echt bestürzt ist, wenn ich dann von Menschen höre, dieses Gendern ist scheiße und das ist blöd und das ist ja alles viel zu viel. Ich akzeptiere das ja, aber das ist jetzt alles zu viel. Nein, es ist nicht zu viel, weil letztendlich wir wurden diskriminiert, wir wurden wirklich, und es ist ja heutzutage immer noch so. Und es wird ja auch, die Tendenz ist ja wieder absteigend, dass gerade schwule Männer ja wieder oftmals verprügelt werden. Ich habe wirklich viele Bekannte, die wirklich extreme Situationen hatten. Und dann zu hören, das Gendern ist ja nicht, du musst es ja nicht machen, wenn du es nicht willst. Es verlangt ja keiner von dir, immer innen dran zu hängen, sondern es geht ja einfach nur um die Amtssprache, dass es wirklich amtlich irgendwie bestätigt ist, dass es andere Menschen gibt als nur Hetero-Menschen. Und deswegen finde ich das immer erschreckend, wenn Leute sagen, das ist mir jetzt alles zu viel.
Mhm. Ja, oder nicht nur ihnen das zu viel ist, sondern sie es auch anderen verbieten wollen.
Ja.
Und du hast Freunde, die in letzter Zeit oder wie
was heißt,
Opfer von Attacken wurden?
Ja, doch. Doch, die wurden auch gerade teilweise auch wirklich von Türstehern, so aggressiven Türstehern und so, die dann des Ladens verwiesen wurden oder beziehungsweise kurz rauchen waren, nicht mehr reingelassen wurden und sagen, warum? Es war ganz klar homophob. Und dann kam der Freund dann von ihm noch raus und dann gab es irgendwie einen Stress hin und her. Ja, wie gesagt, die wurden nicht mehr reingelassen und auch irgendwie ganz gut angegangen.
Mhm. Hier auf dem Kiez? Oder?
Nee, das war in einer anderen Stadt, in einer kleineren Stadt.
Okay. Und du hast das Empfinden, dass sich das gerade wieder wandelt?
Auf jeden Fall.
Ins Extreme?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay. Wie war das damals für dich? Hast du dann, als du diese Frau kennengelernt hast, dann auch dein Coming-out gehabt oder lief das erstmal so?
Ich hatte mein Coming-out eigentlich ziemlich schnell, was hier Hamburg betrifft. Das wusste jeder, ich habe es auch jedem erzählt dann. Nur das Coming-out der Mutter ist immer das Schlimmste damals gewesen. Ich meine, heute vielleicht immer noch, aber damals war es das Schlimmste. Das hat auch jeder wirklich gesagt. Sobald man sich bei seiner Mutter outet, ist alles frei und man fühlt sich toll. Aber den Schritt dahin ist eine Katastrophe. Ich bin da mit meiner damaligen Freundin mit dem Zug hingefahren.
Und wo kommst du denn her?
Ich komme aus Westfalen, eine Kleinstadt in Westfalen, in der Nähe von Hamm. Und wir sind dann da hingefahren und ich habe wirklich den ganzen Tag geschluckt und dachte, jetzt erzähle ich es. Ich habe mich aber nicht getraut. Und erzählt habe ich es wirklich am Bahnhof, als wir Tschüss gesagt haben, gesagt, übrigens, hier, das ist meine Freundin, wir sind zusammen. Bin im Zug gestiegen und nach Hause gefahren. Das war mein Coming Out.
Und hast deine Mutter da einfach stehen lassen?
Ich habe sie einfach
da
stehen lassen, ja.
Eigentlich nicht besonders freundlich,
nein,
oder?
Nein, das war nicht nett.
Wie hat deine Mutter reagiert?
Naja, ich habe es ja nicht gesehen, weil ich ja eingestiegen bin.
Hast dich auch nicht nochmal umgedreht?
Nein, überhaupt nicht. Und, weiß nicht, sie waren ein bisschen verhalten, ne? Also, sie haben es akzeptiert, das war kein Problem überhaupt nicht irgendwie, dass ich da irgendwie verbannt worden bin oder so, wie man von einigen ja wirklich erlebt hat und auch gehört hat. Aber sie hatten schon zu Anfang ein bisschen Probleme, aber als sie dann ein paar Jahre später von ihrer Freundin hörte, dass der Sohn schwul ist, seitdem ist alles super. Alles perfekt. Es musste nur auch jemand da sein, der es auch hat in der Kleinstadt.
Braucht es ein Pendant.
Das brauchte sie einfach und dann war alles super.
Okay, aber jetzt nicht so wegen, also schon so wegen, was sollen die Leute sagen?
Ja,
okay.
Kleinstadt und dann wirklich, es wird viel geredet und das war, glaube ich, das einzig große Problem.
Tat dir das weh?
Nee, eigentlich nicht. Letztendlich müssen es meine Eltern ja auch geahnt haben weil ich als Kind einfach immer nur mit Jungs-Spielzeug gespielt habe. Ich habe nie mit Barbie-Puppen, ich habe immer Jungs als Freunde gehabt. Wir haben Cowboy, Indianer und was weiß ich gespielt. Aber ich habe Fußball gespielt, ganz intensiv mit den Jungs. Ich war wie ein Junge. Also eigentlich hätten sie es wissen müssen. Aber es wurde nicht drüber geredet. Mhm. Das war eben das Schwierige. Und deswegen finde ich immer, Leute, redet darüber. Es muss auch immer wieder präsent sein. Weil ne, der Rückgang kann ganz schnell passieren. Das wollen wir alle nicht.
Ja. Und dein Vater, wusste der das vor deiner Mutter? Oder hast du es erst deiner Mutter mitgeteilt?
Nee, die waren ja beide am Bahnhof. Die haben es beide mitbekommen.
Achso, die standen da beide wie da. Pik 7 ja. irgendwie und du, Tschüsschen, ich bin dann mal weg. Ach,
übrigens.
Ja, ja okay. Aber jetzt ist ja alles gut. Jetzt ist alles super. Es ist ja auch viele Jahre her. Ja,
viele, viele, viele Jahre.
Ja. Lass uns noch mal einmal zurückkommen zur Piepshow, weil wir reden da die ganze Zeit drüber. Aber ich glaube, heutzutage wissen viele überhaupt nicht mehr, was das ist. Die verbinden das eher so mit einem Table-Dance-Laden, den es ja heute noch gibt, weil Piepshows gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Kannst du das einmal erklären, was eine Piepshow ist?
Also Piepshow ist so gestaltet, dass es gibt eine Drehscheibe mit einer Matratze drauf. Da haben sich quasi die Mädels in Posen geregelt, muss man ja so sagen. Und drumherum waren einzelne kleine abgeschottete Kabinen mit so einem kleinen Fenster. Das hatte so ein Klappensystem, so ein Rouleau-System. Wenn man dann eine Mark eingeworfen hat, dann ging das Rouleau 30 Sekunden hoch. Da konnten sie das Mädel beobachten in ihrer abgeschotteten Kabine. Und nach 30 Sekunden ging die Klappe wieder runter. Da konnten sie wieder Geld nachwerfen oder sie gingen dann eben halt raus.
Ja, 30 Sekunden bringt einen ja nicht so richtig weiter,
ich
oder?
Ich denke mal, die haben da viel Geld eingeworfen.
Also bis man dann so weit ist, dauert es ja vielleicht ein bisschen länger als 30 Sekunden, würde ich jetzt mal vermuten. Und also dann sind da Männer drin und eigentlich wird pausenlos Geld nachgeworfen, oder?
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Weißt du auch gar nicht so genau wahrscheinlich, Mann wie viel Geld.
Dadurch, dass ich ja vor Ort auch oft war, hat man ja gesehen, wie oft dann das Licht aus und wieder angehen, weil da draußen war so ein Rot-Grün-Licht. Das heißt, wenn grün war, war die Kabine frei, wenn rot war, war sie besetzt. Insofern, die waren ja immer rot. Also da war irgendwie Dauerschlange, muss man ganz ehrlich sagen, damals. Es gab kein Internet, es gab kein Video, man konnte sich irgendwie nicht irgendwie was im Internet, wie gesagt, anschauen, wie heutzutage, sondern das war einfach das Einzige, um mal eine Frau nackt zu sehen. Ne?
Ja, also, ja. dann blinkt das ja die ganze Zeit, weil wenn die da drin sind und ihr Geld ist durchgerutscht und die Klappe geht runter, dann ist es auf einmal wieder grün, dann ist wieder rot, hin, her. Mhm. Meine Güte, bis du dann mal in die Kabine kommst, musst du wahrscheinlich lange anstehen, oder?
Also Wochenende war das wirklich die Hölle. Da standen sie wirklich Schlange. Wochentags ging es immer oder aber am Tage, weil das war ja 24 Stunden geöffnet. 24 Stunden muss man sich mal reintun. Die waren immer permanent besetzt eigentlich am Wochenende. Da waren Schlange.
Ja.
Weil es einfach eine Attraktion war. Ne? Gerade die nicht aus Hamburg kamen, die kannten sowas einfach nicht. Ne? Und in damaligen Zeiten, nackte Frau, das waren ja, ich glaube, es fing in den Ende 60er Jahren fing das, glaube ich, an, diese Kabinen. Oder Anfang 70er, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Wie gesagt, da war das ein Highlight, ne?
Ja. Gab es da mal Stress, weil die Herren sich irgendwie geärgert haben, dass das Schauspiel halt schneller vorbei war, als ihr Portemonnaie noch voll
Daran
war?
Daran kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern, nee.
Okay, das Gar ist nicht. Alles immer ganz gesittet abgelaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Und was waren das für Männer, die da gekommen sind?
Von die da gekommen 18 sind? Bis 100. Wirklich alle Kategorien von Männern, wirklich. Es gibt keine bestimmten Männer, die da hingegangen sind, sondern wirklich jedermann ist da hingegangen. Jeder.
Jeder. Ganze Stadt war wirklich. Bei uns.
Jedermann ist da hingegangen.
Hast du da auch mal jemanden getroffen, den du kanntest? So einen Onkel oder so? Nee. Ach nee, du kamst ja nicht von hier. Aber
hätte gut sein können, natürlich.
Irgendein Ex-Freund oder ich weiß nicht. Ach du hier.
Nee, hab ich nicht. Nee.
Gab es da irgendwelche skurrilen Situationen mal? Sie versucht haben, irgendwie durch die Scheibe zu klettern.
War das zum Glück Glas vor? Nee, aber wie gesagt, nein, eigentlich nicht. Das war alles wirklich gemäßigt und die Leute waren ja drüber, die waren damals ja auch dankbar für alles, ne? was irgendwie erotikmäßig irgendwie, was sie sehen konnten. Also das war ja, wie gesagt, nicht so ein Überkapazität, was wir heute haben, sondern es war ja wirklich eine Sensation. Ne? Es war eine Sensation.
Wie war das für dich?
Ich habe ja die Zeit, die Anfangszeit habe ich ja gar nicht miterlebt, da war ich ja Kleinkind. Ne? Aber wie gesagt, selbst die Zeit, die ich noch miterlebt habe, das war eigentlich schon so der Ausläufer der Piepshow. selbst da war noch irgendwie sehr, sehr viel Betrieb.
Mhm. Wie war das für dich, als du das erste Mal gesehen hast? Dann ja wahrscheinlich mit deinem Freund zusammen. Als
spannend.
Ihr da
ich fand es mega spannend.
Ja?
Ja, ich fand es richtig toll. Ja. Ich hatte damit überhaupt keine Berührungsängste, gar nicht. Das hat mich, also vielleicht fand es wirklich gesagt, richtig gut. Eine gute Zeit, war eine tolle Zeit.
Ja. Und die Frauen, du hast ja schon ein bisschen über die erzählt. Hast du die irgendwo, hast du da inseriert oder so? Wie bist du denn an die Frauen gekommen, die dann für dich gearbeitet haben?
Die haben sich einfach gemeldet. Die haben sich beworben. Das war damals überhaupt kein Problem.
Wonach hast du die ausgesucht?
Ja, schon nach Optik. Zuverlässigkeit, weil es waren natürlich auch sehr, sehr viele unzuverlässig, dass man sie dann eingetragen hat im Plan und dann kam sie nicht oder kam zu spät. Freundlichkeit war wichtig, ne? Dass es nicht irgendwelche, ne? Letztendlich sind es zahlende Gäste und die muss man natürlich auch irgendwie nett und freundlich behandeln, auch wenn man unmittelbar nicht so einen Kontakt zu denen hat. Ein ganz Ausschlusskriterium war, dass sie für jemanden gearbeitet haben. Also kein Zuhälter durfte bei mir in den Laden reinkommen. Das haben wir kategorisch abgelehnt. Aber wie gesagt, ansonsten...
Hattest du da mal Erfahrungen mit? Ist da mal jemand gekommen?
Es hatten schon teilweise, vielleicht kein Zuhälter, aber der Freund war dann manchmal schon, dass sie dann im Laden das Mädel abholen wollten oder irgendwie im Laden irgendwie noch irgendwie mir sagen wollten, wie sie arbeiten sollen oder ne, mich da irgendwie bevormunden wollten. Nichts Aggressives, aber wie gesagt, und deswegen habe ich irgendwann gesagt, Männer können ihre Frauen gerne vorm Laden abholen, aber im Laden möchte ich da keinen mehr sehen. Mhm. Haben sie alle akzeptiert, war das super. Aber das war so ein Kriterium. Oh,
das ist ja erstaunlich. Ja. Haben sie alle akzeptiert, ist ja, ja aber, ich glaube, du konntest nicht durchgreifen, oder?
Dann können sie ja gucken, dass sie ihre Frauen dann woanders unterbringen. Ne? Dann dürfen sie immer nicht zu mir kommen.
Ja. Wie kommt das, dass du dich so durchsetzen konntest?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist so meine Natur. Ich habe echt so ein extremes Rechtsverständnis irgendwie. Es muss irgendwie, wenn ich Unrecht sehe, dann ist es irgendwie, dann setze ich mich da schon für ein und gehe auch gern dazwischen. Was ja auch heutzutage gerade hier Reeperbahn, wo das Publikum ja wirklich zur Tendenz ja immer jünger wird und manchmal aber auch immer übergriffiger. Da gehen wir schon sehr oft zwischen, wenn wir draußen auf der Straße irgendwie Jungs sehen, die Mädels wirklich nicht in Ruhe lassen. Ne? Das haben wir wirklich sehr, sehr oft.
Okay, jetzt hier vor deinem Laden.
Vorm Laden, genau.
Mhm. Okay, da kennst du auch nichts. Da schmeißt du dich einfach dazwischen.
Ja. Ich glaube aber auch, dadurch, dass ich ja ein bisschen älter bin, haben die von vornherein schon so ein bisschen Respekt. Und dadurch, dass ich ja auch ein bisschen derber vielleicht auftrete, habe ich irgendwie nie Probleme. Die akzeptieren das meistens und gehen weiter, beschimpfen mich vielleicht, aber das ist mir egal.
Kommt das häufiger vor?
Ja, sehr häufig. Ja? Auch gerade, wenn wir Leute nicht reinlassen.
Am Wochenende
also? Da werden schon ein paar Schimpfwörter mal da hingeworfen.
Und was wirst du denn so beschimpft?
Ach, wie soll ich das jetzt wirklich sagen?
Ja.
Schlampe, Fotze, dreckige Hure. Es geht wirklich von bis, wirklich. Von bis.
Und da reagierst du nicht?
Nein, ich reagiere darüber nicht. Das ist, ich habe es mir früher, wirklich vor 10 Jahren war ich noch ganz anders, aber wirklich, ich bin da so ruhig geworden. Also in einem Ohr rein, anderen raus. Es ist die Sache ja nicht wert.
Was heißt anders? Was war da anders?
Ich war schon aggressiver früher. Dann, wenn sowas kam, ging ich auch schon mal dann los. Vor 10 Jahren, 10, 15 Jahren so.
Hast du dann auch mal zugepackt?
Ja, ich habe
nicht geschlagen, verbal.
Aber schon. Ich habe schon zugepackt, nicht geschlagen, aber schon jemanden mal am Kragen gepackt und so, doch. Das kam schon vor.
Oh. Aber wie gesagt, das kann man also auch.
Das passiert heute nicht mehr. Also da bin ich ganz, ganz ruhig geworden.
Aber kam schon vor.
Es kam schon vor, ja.
Ja, hat dich wahrscheinlich auch geprägt, ne? Hast wahrscheinlich schon viel hier erlebt auf dem Kiez einfach.
Auf jeden Fall.
Ja, und wenn man immer wieder dieselben Situationen erlebt, wie Mädels angemacht werden oder sonst wie, dann ist ja auch irgendwann, das Fass ist halt so übervoll, oder?
Mhm. Auf jeden Fall. Und man hört ja auch immer mehr, dass immer weniger Hamburger Mädels auf den Kiez gehen wollen und feiern wollen. Wir haben jetzt mehr Touristinnen, die dann hierher kommen als Gäste, als dass wir irgendwie Hamburgerinnen haben. Weil die einfach sagen, nee, auf den Kiez habe ich keinen Bock, da gehe ich nicht hin. Das Publikum passt ihnen. Und es ist auch wirklich so, das ist wirklich schon sehr, sehr übergriffig geworden, sehr, sehr übergriffig.
Ja, kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir auch zu deinem aktuellen Laden kommen. Das sind wir ja noch gar nicht, weil nachdem du den Laden von deinem, ich nenne ihn mal fast Schwiegervater, übernommen hattest, hast du danach ja trotzdem weitergemacht, ne? Auch als du da die Geschäftsleitung nicht mehr hattest.
Also der Laden wurde irgendwann verkauft und ich habe dann übergangsweise da, wo ich den Laden, den ich betrieben habe, der hieß Sexyland, der Konkurrenzladen von jemand anders hieß Sexy Island. Da bin ich in die Geschäftsführung gegangen, weil der Betreiber keine Konzession bekommen hat. Ich weiß nicht, was er angestellt hat. Er hatte keine Konzession mehr bekommen und hat gefragt, ob ich die Geschäftsführung übernehmen würde. Und war da 2 Jahre. Und dann wurde mir über jemand anders ein Laden angeboten, das Tanz der Puppen, haben wir ihn dann genannt. Er hat dann quasi die so eine Videokabine gemacht und ich habe dann die Piepshow übernommen.
Also Videokabinen, Pornofilme
heißt,
anschauen.
Pornofilme anschauen, wo man dann mehrere Programme hat und durchseppen kann. Wie gesagt, früher gab es ja kein Internet und kein Video zu Hause. Oder man konnte sich eine DVD leihen, aber wollte man vor der Frau vielleicht auch nicht so gerne. Deswegen war das eine ganz gute Geschichte für Männer, die mal gerne Pornofilm gucken wollten. Prinzip genauso gleich wie die Piepshow. Man wirft Geld ein, kann sich dann minutenweise dann Filme angucken. Wenn man länger gucken will, schmeißt man Geld nach. Ansonsten geht man raus. Ja, und dann kam es Tanz der Puppen und irgendwann habe ich gehört, dass hier unten, damals hieß der Laden Nevada, das war mal eine Spielhalle, war frei, war lange zu. Und dann habe ich geguckt und gehört, Mensch, wer ist denn der Betreiber oder der Inhaber des Hauses? Habe dann irgendwie nebenan, da war der Eros Lunch, wo jetzt so ein kleiner Dönerladen hier ist, mein Nachbarladen. Eine ältere Frau oder ein älteres Pärchen, quasi, es waren 2 Schwestern, die das betrieben haben. Da war ich, glaube ich, jeden Tag, weil ich wusste, dass der Inhaber da ab und zu mal hingeht und Kaffee trinkt. Und ich habe da wirklich jeden Tag gewartet und gedacht, Mensch, vielleicht kommt er ja irgendwann mal. Und irgendwie, ich glaube, 2, 3 Wochen später kam er dann auch wirklich, habe mich bekannt gemacht, habe mich vorgestellt und gesagt, würde den Laden gerne haben. Dadurch, dass die aber die Spielhalle noch irgendwie die Miete bezahlt hat, hatten die Zeit irgendwie, da jemanden zu suchen oder zu finden. Und habe da wirklich ein halbes Jahr gekämpft in diesem Laden.
Hast ein halbes Jahr lang drüben verbracht?
Ein halbes Jahr immer wieder nachgefragt, immer wieder da gewesen, ne? Immer wieder angefragt. Ich hatte dann irgendwo auch die Telefonnummer von denen, insofern ging das dann auch. Und mein Glück war eben halt, dass die Inhaber und ich den gleichen Anwalt hatten. Und das war einfach mein Glück. Da haben die gesagt, Mensch, der hat dann gut für mich gesprochen, hat gesagt, Mensch, das ist eine korrekte Frau. Haben sich oben den Laden auch angeguckt von mir, das Tanz der Puppen, wie das so aussieht, wie es läuft. Hab den Laden dann auch bekommen. Hab dann aber, als ich unterschrieben hatte den Vertrag, ein paar Tage später einen Anruf bekommen, ich sollte mal irgendwo hinkommen, in so ein kleines Büro. Und wurde dann eben halt von einer größeren Gruppierung eigentlich aufgefordert, den Laden nicht zu nehmen, weil die den Laden gerne hätten oder das auch deren Laden mal früher war.
Von Kitzianern oder wie hier?
Ja, von so einer kleinen Gruppe. Und ich weiß nicht, woher ich die Kraft genommen habe, aber wie gesagt, ich habe mir fast in die Hose gepinkelt. Aber ich habe mir einfach gesagt, du, tut mir leid, aber war richtig cool. Und habe gesagt, du, tut mir leid, aber den Laden, ich habe ja schon unterschrieben, kann ja nichts mehr machen. Bin dann irgendwie gegangen und habe von den Leuten nie wieder was gehört. Und was mich bis heute immer noch wundert. Ich kann es bis heute nicht begreifen, wieso die mich in Ruhe gelassen haben. Keine Ahnung warum.
Okay, und das waren Kiezleute, die den Laden für sich beansprucht haben sozusagen und auf keinen Fall wollten, dass du den übernimmst.
Ja, die wollten den Laden für sich beanspruchen auf jeden Fall.
Und da hast du nie wieder was gehört nie und auch nichts?
Nein, ich habe nichts mehr gehört. Nichts mehr.
Keine Drohung oder sonst
gar
was?
Gar nichts.
Du musst ja eine Aura haben.
Keine Ahnung, ich weiß.
Du hast den Angst gemacht.
Ich habe den Angst gemacht, wahrscheinlich.
Ja, hallo, du hast sie einmal angeguckt, da sind die Blitze aus deinen Augen geschossen.
Wenn die Frau so cool ist, da muss ja was richtig Derbes hinterstecken. Die lassen wir mal in Ruhe. Keine Ahnung.
Mit der wollen wir uns nicht anlegen. Aber da bist du wahrscheinlich erstmal die ersten Wochen sehr unsicher gewesen, oder? Was da kommen könnte.
Das war schon komisch, natürlich. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich war da immer irgendwie, auch immer ein bisschen angstfrei. Keine Ahnung, woher das kam.
Angst hat dir das nicht gemacht?
Nee, Angst nicht, aber es war schon ein bisschen mulmig. Aber wie gesagt, so richtige Angst hatte ich nicht.
Okay, und hattest du die Piepshow währenddessen noch? Oder
die Piepshow? Hast du es aufgegeben? Also die Tanz der Puppen hatte ich noch. Ne, und habe dann eigentlich parallel ein halbes Jahr das betrieben, den Laden hier aufgebaut. Den oben noch parallel ein halbes Jahr betrieben, aber das war mir nachher zu viel. Habe dann den oben den Laden aufgegeben und dann nur noch diesen hier betrieben.
Ja, Piepshow wurde, glaube ich, auch irgendwann dann verboten, ne?
Piepshow wurde ja verboten eigentlich nicht. Diese Klappen-Piepshow wurde verboten. Wir haben dann irgendwann, das war auch im Tanz der Puppen schon so, dass wir dann eine offene Kabine hatten. Das heißt, die Begründung war Diskriminierung der Frau, weil der Mann die Frau sehen konnte, aber die Frau den Mann nicht. Das heißt, wir mussten die Kabinen offen gestalten, dass man den Mann dann auch vollständig sehen konnte, nicht nur das Gesicht. War auch im Prinzip ja gleich, die Leute haben Geld eingeworfen, sind durch die Tür gegangen. Nach dem Licht mussten sie dann wieder rausgehen oder nachwerfen, konnten sie von innen auch. Aber verboten wurde es nicht richtig, aber irgendwann wurde das Publikum auch so jung und so mehr zum Partypublikum, dass irgendwann auch die Gäste immer weniger wurden. Ne? Dann habe ich hier...
Es hat sich nicht mehr gelohnt.
Hat sich nicht mehr gelohnt. Dann hab ich,
aber die Frauen, haben die das auch als diskriminierend empfunden? Weil ich kann nicht. Mir vorstellen, nein. Dass die das viel angenehmer fanden.
Wir hatten extrem viele Studentinnen, die wirklich sich dadurch nebenbei das Geld verdient haben. War ein lockerer Job, ne? Na klar, man muss natürlich ein bisschen zeigefreudig sein, damit kein Problem haben. Aber ansonsten haben die hier lockeres, einfaches Geld verdient. Ohne welchen Kontakt zu den Männern zu haben. Das war ja das Wichtige, ne?
Ja, für die ist doch eigentlich viel unangenehmer, wenn sie den Mann sehen müssen dabei, oder? Also ich kann mir das
eigentlich auch, aber
ich kann mir das jetzt irgendwie deutlich, ist doch viel schöner, so eine Abgrenzung zu haben und den nicht zu sehen. Ja. Aber naja.
Naja gut, man muss ja die Geschichte, wenn man jetzt mal, ich habe mich mal schlau gemacht und die Geschichte war, es hat ein Münchner hat ja die Piepshow erfunden, so mit den Klappen und mit den Fenstern. Und hat es aber vor der Behörde so begründet, weil gerade München katholisch, die wollten natürlich sowas gar nicht haben. Der hat es aber so begründet, Mensch, es gibt so viele Maler, also Zeichner, die gerne mal ein Modell haben möchten, die mal gerne eine nackte Frau oder sowas zeichnen möchten. Die können da hinkommen, können da eben halt für einen kleinen Obolus von 1 Euro, können sich die Frau angucken und können die Frau dann malen. Nur deswegen ging die Genehmigung durch. Wirklich, nur durch diese Begründung ging
ja, so es bestimmt war ja sehr wirklich, viele Maler
es gekommen. War um diese kulturelle Geschichte, ne? Weil, ne, das irgendwie den Leuten zu ermöglichen. Aber wie gesagt, danach, was da entstanden ist, das hat der Behörde ja gar nicht gepasst. Und da waren sie erstmal in der Spur drin, da kamen sie ja nur so schnell nicht wieder raus.
Hätten sich ja einige beschwert. Wie viele Maler hattet ihr denn bei ich euch im Laden?
Ganz viele. Alles. Das waren alles Maler. Maler und Anstreicher.
Ja, hört sich total plausibel an. Also, dann hattest du hier den Laden, wurdest in Ruhe gelassen und hast was aus dem Laden gemacht?
Erst wieder eine Piepshow. Und nach 3 Jahren habe ich umgebaut. So halb Piepshow. Eine Seite habe ich gelassen von den Türen und den anderen Bereich habe ich umgebaut als Table Dance, was ich dann Wochenende nur betrieben habe, inklusive einer Bullriding-Rodeo-Maschine, die wir dann ins Fenster gestellt haben. Ein offenes Fenster hatten wir, wo dann die Gäste drauf reiten konnten. Manchmal haben wir auch die Frauen drauf geritten, um so ein paar Gäste auch anzulocken dadurch. Aber überwiegend waren es wirklich Gruppen von Junggesellenabschieden. Gerade Engländer, Irländer hatten wir damals sehr, sehr viele. Und die Engländer fanden es immer halt ganz spannend und ganz toll, sich da nackt zu präsentieren. Die haben sich ausgezogen, haben komplett nackt auf diesem Bullen geritten. Oh. Das war natürlich, wir hatten draußen teilweise, Gott. Es ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück, weil man muss sich vorstellen, vor unserem Laden war ein Pulk von Menschen, die stehen geblieben sind, sich das, die Attraktion da angeguckt haben und es ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Ich wurde auch wirklich noch Jahre später, ach, hier war doch mal der Rodeo-Bulle, ne? Also wirklich Jahrzehnten, kann man so sagen, bis vor 5 Jahren wurde ich immer noch darauf angesprochen. Ach, hier war doch mal der Bulle drin.
Wie bist du darauf gekommen, dir so einen Bullen dahin zu stellen?
Ich weiß gar nicht. Ich habe mir versucht, immer mit der Zeit mitzugehen und vor allen Dingen immer was Neues einfallen zu lassen. Und ich glaube, ich kann es nicht mehr genau sagen, warum und wie das entstanden ist. Aber ich war, glaube ich, mal auf einem so ein Rodeo-Fest. So eine Veranstaltung und habe da diese Bullriding-Maschine gesehen und habe mir irgendwie auf die Gedanken, Mensch, das gibt es in Hamburg nicht oder das gibt es auf dem Kiez auch überhaupt nicht. Dadurch, dass wir so viel Tourismus hier haben, ist es eigentlich bestimmt eine Attraktion. Und das war es dann ja auch wirklich.
Oh Mann, aber dann hast du ja echt Szenen da auf dem Bullen gesehen, die man eigentlich gar nicht sehen will, oder?
Ja, dass ich nicht erblindet bin, das ist wirklich ein Wunder.
Aber du kannst doch drüber lachen. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das erlebt hätte, ich weiß nicht, ob ich noch drüber lachen
Nein,
könnte.
Das war wirklich witzig, wirklich. Du musst dir vorstellen, einen nackten Mann auf dem Bullen mit seinen Socken noch an. Das ist immer das Spezifische, die lassen ihre Socken ja auch immer an. Es war wirklich ein Bild für die Götter, wirklich.
Oh Mann. Ja, ich bin sowieso, mein Verhältnis zu Junggesellenabschieden ist schon irgendwie echt schwer gestört. Ja. Es, weiß ich nicht, ich mache wirklich, ich wechsle die Straßenseite, wenn mir ein Pulk entgegenkommt, weil, also ob Mann oder Frau ist da völlig egal. Aber ich finde das unglaublich anstrengend.
Wir haben ja auch sehr viele Junggesellenabschiede. Es wird weniger, muss man sagen. Nicht mehr so viel, aber früher war es wirklich sehr, sehr viel. Was ich aber auf dem Kiez ganz oft beobachte, ist, dass man will ja Spaß haben, man will ja der Braut auch irgendwas bieten. Und ich habe wirklich in letzter Zeit festgestellt, dass immer mindestens eine Person dabei ist, die irgendwie so eine Spaßbremse ist. Wo ich mal denke, ey Mädel, deine Freundin heiratet, dann sei doch mal irgendwie froh. Und man sagt, nee, da will ich nicht rein, nee, das will ich nicht. Finde ich irgendwie schade, wirklich. Wo ich mir denke, dann bleib doch zu Hause, ne? Oder?
Lass sie hier einfach stehen.
Ja, aber wirklich, man will doch feiern, man will der Braut irgendwie was bieten und dann ist immer eine Person dabei, die alles runterzieht.
Ja?
Ist mir wirklich schon ganz, ganz oft aufgefallen.
Richtig. Ja, die sollten die einfach nur stehen lassen. Ja. Aber dich strengen die nicht so an?
Nö. Wie gesagt, ich bin einfach tiefenentspannt, glaube ich. Ich bin tiefenentspannt geworden.
Oh Mann. Hast du deinen Bullen eigentlich noch?
Ja, ich habe ihn noch im Lager stehen.
Warum?
Ich kann mich nicht trennen. Ich denke immer, vielleicht baue ich ihn irgendwann wieder auf. Ich kann mich einfach nicht trennen, glaube ich.
Hat er einen Namen?
Nostalgie. Nee, der hat leider keinen Namen. Nee.
Ja, wäre es jetzt vielleicht mal an der Zeit, ihm nochmal einen Namen zu geben.
Hätte ich mal machen
sollen, ne? Ich hätte da einen ganz tollen.
Was denn?
Schröder,
okay.
Wenn mich irgendwer fragt nach einem Tiernamen, irgendwer will ein Haustier anschaffen, sage ich immer, nenn Schröder. Ich finde Schröder so cool, aber niemand will das machen. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde es super. Nenn doch deinen Bullen Schröder.
Okay, wenn ich mal wieder aufbaue, sage ich, das ist Schröder.
Genau, das ist Schröder, auf dem kannst du reiten. Also das kann sein, dass Schröder nochmal zum Einsatz kommt.
Oh, vielleicht stelle ich ihn irgendwann mal auf die Tanzfläche. Als Weihnachtsparty oder irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber ich verkaufe ihn auf jeden Fall nicht und ich behalte ihn auch.
Ja?
Ja.
Reitest du denn noch auf ihm?
Nee.
Nein. Bist du überhaupt mal drauf geritten?
Ja, doch. Ist schwer, ist wirklich schwer. Aber es macht echt Hölle Spaß. Es macht wirklich Hölle Spaß. Und du fällst dann in dieses Kissen rein. Es ist einfach witzig. Es macht richtig Spaß.
Ja, ich hab das schon mal gemacht. Ich fand das irgendwie, also ich fand das sehr schwer und ich fand, das tat auch ziemlich doll weh. So an den Oberschenkeln, wenn man sich da so festklemmt, das tut echt weh. Ich fand's nicht so spaßig. Aber vielleicht, wenn du Schröder nochmal aufbaust, sagst du Bescheid und dann versuche ich es nochmal.
Ja.
Vielleicht ist der ja anders gepolstert.
Ja. Aber es ist schwer, wirklich.
Wir treten gegeneinander an und dann gucken wir, wer sich länger hält.
Ich könnte ihn ja als den Bullen zum Hasen umfunktionieren oder umgestalten. Dann wird es ja passen. Ne? Dann mache ich den weißen Hasen hier rein und dann kann man hier auch reiten.
Genau, das ist eine gute Idee. Siehst du, hier werden neue Ideen geboren.
Also der Club ist demnächst passé. Ihr kommt wieder ein Hasen-Bullriding-Maschine rein. Hasenhoppelmaschine.
Hasenhoppelmaschine. Immer auf den Hasen hoppeln. Ja, also White Rabbit, du sagtest mir vorher schon, weil ich dich fragte, irgendwie, was die Begründung ist, das hat was mit Alice zu tun. Ne?
Genau. Der Name ist einfach entstanden aus Alice im Wonderland. Und wir haben, das war eigentlich eine Idee von einem Bekannten von uns, der immer mal einen Club haben wollte, der so heißt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir das hier einfach. Und haben daraufhin dann noch kurz bevor Corona anfing, in einem kleinen Seitenabschnitt vom Laden, einen kleinen Waffelladen reingemacht, der dann Alice im Waffelland hieß. Aber wie gesagt, wollten am 15. April eröffnen und ab dem 15. April war Lockdown. Also insofern war das immer nur auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und dadurch haben wir das dann irgendwann auch vergessen und sein lassen. Weil wir nachher auch, als wir wieder aufmachen konnten, Personalmangel hatten. Aber wie gesagt, vielleicht aktiviere ich das ja auch später irgendwann mal wieder und mache wieder meinen Waffelladen auf. Da gibt es wieder Waffeln auf dem Kiez.
Waffelladen und Hasenreiten.
Nicht Waffeln, sondern Waffel. Waffel, weil das verstehe genau. Falsch. Waffel, ja. Die süßen Waffeln, die man essen kann.
Waffel und Hasenreiten. Und
nein, weil viele, wenn ich sage Waffelladen, ach, du hast einen Waffenladen gehabt? Okay, was hast du da für Waffen verkauft?
Ja, das versteht man. Ich meine, Kiez, Waffen ist Waffen, irgendwie ja, näher als Waffeln.
Ja. Mensch, wo die handelt mit Waffen, geh da mal hin. Eine ganz gefährliche. Und deswegen haben die mich auch in Ruhe gelassen, die Leute damals, weil sie wussten, weil ich handel mit Waffen.
Ja, das fanden die nicht so gut. Aber das White Rabbit, seit wann gibt es den Club?
2019 habe ich, vorher war es die Cliff Lounge, die ja auch irgendwie, glaube ich, deutschlandweit bekannt war. Hab den Laden aber, lief toll. Ich hatte ein bisschen milieulastiges Publikum, was aber auch heftig Spaß gemacht hat, weil die sich einfach super benommen haben, die Leute. Hatte viel Stress, aber eigentlich nicht von den Milieuleuten, sondern wirklich von kleinen Jungs, die irgendwie sich hier auch wichtig machen wollten. Hatte dadurch das öftere Mal Polizeieinsätze, die nicht so angenehm waren. Und habe dann irgendwann, ich glaube 5 Jahre hatte ich oder 6 Jahre, habe ich die Cliff Lounge betrieben. Habe dann irgendwann gesagt, Schicht im Schacht, ich muss das Konzept jetzt hier ändern, ich muss das Publikum ändern. Viel zu viel Stress, viel zu viel Nerv. Ja, und dann ist die Geschichte eben halt von The White Rabbit entstanden. Mhm. Dass wir gesagt haben, Schicht im Schacht, alles neu, Publikum neu, alles neu aufbauen.
Also ist hier richtig dann auch hochhergegangen,
ja,
mit Stress.
Ja, das war schon, ja.
Was muss ich mir darunter vorstellen? So Schlägereien und so?
Schlägereien. Zum damaligen Zeit hatte ich wirklich 5 russischstämmige Türsteher. Kannst du dir vorstellen, was das für Brecher waren, die hier für Ordnung gesorgt haben, ne? Oder sorgen mussten. Anders wäre es gar nicht gegangen. Also da habe ich auch die Tür nicht selber gemacht. Also wir hatten schon, aber wie gesagt, es kam nicht von den Jungs, ne? Von den Milieu-Jungs, sondern es kam wirklich...
Also Zuhälter und auch, ne? Prostituierte waren dann hier?
Genau. Ne? Auch ein normales Problem natürlich, aber wie gesagt, die Gäste hatten wir auch. Kam super gut mit den Leuten klar, hat auch Spaß gemacht mit denen. Aber es waren immer irgendwelche kleinen Jungs, die sich profilieren wollten, die Stress gesucht haben. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt ist Schluss.
Gab es da einen bestimmten Auslöser? Gab es da irgendeine heftige Situation?
Ja, wir hatten je nach Rangelei, es war wirklich nur eine kleine Rangelei. Und da ist jemand geschubst worden und ist, hat sich sein Auge so dermaßen verletzt an einem Glas, dass der so ein bisschen der hat auch ein bisschen von seiner Augenkraft verloren. Und das war auch so das Endpunkt, wo ich sagte, nee, das mache ich nicht mehr mit. Das ist wirklich Schicht im Schacht jetzt. Mhm. Da waren wir alle sehr, sehr, sehr betroffen, als das passiert ist. Weil das ist wirklich aus einer unglücklichen Situation. Er stand einfach am falschen Ort, wurde geschubst und daraus ist das entstanden. Ne?
Ja, heftig.
Mhm. Naja, und dann, wie gesagt, 2019, 2020 war Lockdown. Da durften wir ja mal ab und zu aufmachen, wieder zumachen, aufmachen, wieder zumachen. Und hat dann schon, nachdem wir endlich dann 22 wieder aufmachen durften, schon so 2 Jahre gedauert, bis wir den Laden dann wieder aufgebaut haben. Also so seit einem Jahr läuft er wieder richtig gut.
Mhm. Und dann echt das Konzept komplett geändert, damit das Publikum wirklich sich unterscheidet, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Also ihr habt jetzt einen Hip-Hop-Laden, also du hast jetzt einen Hip-Hop-Laden und weil du Hip-Hop auch selber gerne hörst, oder?
Also ich bevorzuge nicht Hip-Hop, für mich persönlich. Ich höre es jetzt auch gerne, ich mag es jetzt auch. Aber mein Favorite wäre mehr Hausmusik. Aber wie gesagt, Hip-Hop ist schon, dadurch, dass wir ja nicht so einen extremen Deutschrap und sowas spielen, sondern eher so Oldschool, ein bisschen Mainstream mit dabei, ist das eine ganz gute Mischung. Auch vom Publikum her. Ne? Man kriegt gute Leute rein.
Und wieso hast du dann dich für einen Hip-Hop-Laden entschieden? Man würde ja denken, okay, weil die halt selber total auf Hip-Hop steht.
Nee, das ist eigentlich entstanden dadurch. Ich habe mit House angefangen, als ich die Cliff Lounge eröffnet habe. Aber House ist einfach in Hamburg nicht so angesagt auf der Reeperbahn. Muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige House-Clubs, die funktionieren in Hamburg. Und deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, mit den DJs auch, dass wir in die Hip-Hop-Schiene reingehen. Wir waren auch einer der ersten Clubs, der rein Hip-Hop gespielt hat. Neben dem, ich glaube, Hugh-Pieser-Laden früher. Wir waren beide so die einzigen, die diese Musik gespielt haben. Die anderen sind alle irgendwann danach gezogen.
Ja. Und bist du dann selber hier immer im Laden? Du hast gerade schon gesagt, irgendwie, dass du an der Tür stehst.
Mhm. Ja, ich bin immer selber vor der Tür. Ich mache diese Lektion selber mit jemandem zusammen. Ich bin, wie gesagt, immer vor Ort. Guck, wer reinkommt, wer nicht reinkommt.
Anstrengend, oder?
Wie gesagt, früher war ich ein bisschen stressempfänglicher. Heutzutage bin ich ja sehr gelassen und ruhig. wenn jemand nicht rein, wir sind ja auch nicht unhöflich, weil so, da lege ich auch Wert drauf, dass wir die Leute nicht abkanzeln, sondern dass wir jeden mit Respekt irgendwie behandeln, auch den wir nicht reinlassen. Aber also Stress haben wir deswegen nicht. Es gibt natürlich die einen oder anderen, die mich dann beschimpfen, mit irgendwie, wie gesagt, wie wir vorhin schon genannt haben, mit extremen Worten. Aber wie gesagt, das prallt bei mir ab. Da habe ich überhaupt keine Aggression mehr.
Und wie selektierst du?
Ist schwierig. Ich habe mir, glaube ich, in den vielen Jahren, die ich das mache, einfach ich sehe es den Leuten einfach an, ob sie, Stress heißt ja nicht, dass sie hier irgendwie Ärger machen oder sich schlagen wollen oder so, sondern ich achte darauf, sind das Jungs, die Mädels in Ruhe lassen oder sind es Jungs, die Mädels wirklich die ganze Zeit bedrängen und nerven und nerven und nerven und nochmal nerven. Ne? Davon gibt es einfach unheimlich viel auf dem Kiez. Und das zu selektieren ist schwierig, aber ich glaube, ich habe es, glaube ich, auch ganz gut im Griff, dass ich das den Leuten auch schon ansehe, den Jungs, ob sie nerven oder nicht.
Ja. Also aus deinen Erzählungen denkt man irgendwie so, der Kiez ist eigentlich kein Pflaster mehr für junge Frauen.
Nee, wirklich nicht. Es wird immer schwieriger. Weil die Belästigung, also selbst was wir auf der Straße irgendwie halt sehen, ist schon echt bedenklich, dass die Mädels dann irgendwie, wenn sie nur vollgelabert werden, ne? Die Leute, die Mädels gehen, wollen irgendwo hin, wahrscheinlich gezielt irgendwo hin. Und dann kommen da zwei Jungs, drei Jungs, vier Jungs und belabern, blaber, laber, laber. Es ist ja auch schon Belästigung. Wenn die merken, die Mädels wollen mit denen nicht reden, es ist schon die erste Belästigung, was viele ja nicht so sehen. Dann zum zweiten geht es auch wieder auch rüber in Anfassen, dass sie den Puma anfassen oder irgendeine Geschichte. Ne? Also da müssen wir schon des Öfteren mal eingreifen. Oder wir haben auch teilweise Mädels, die sagen, oh, können wir kurz hier rein, weil die Jungs, die hinter uns, die trauen sich ja natürlich auch nicht, den Jungs zu sagen, jetzt ne, verpisst euch mal, wie ich das vielleicht könnte. Die sind noch nicht so weit, vielleicht auch noch ein bisschen naiv, vielleicht auch schüchtern, trauen sich nicht. Und da haben wir wirklich schon sehr, sehr oft Mädels, die sagen, Mensch, könnt ihr uns reinlassen, aber die Jungs bitte nicht, weil die belästigen uns die ganze Zeit. Dann lassen wir die kurz rein, achten darauf, dass die Jungs dann weitergehen, die lassen wir natürlich nicht rein. Und dann können die Mädels auch wieder in Ruhe weitergehen. Aber wie gesagt, es vermehrt sich immer mehr.
Heftig. Also auch so richtige so Übergriffe.
Ja, wirklich
körperlicher
sehr, sehr,
Natur.
Ja, sehr, sehr übergriffig, ja.
Mit Anfassen und so. Ruft ihr da auch mal die Polizei?
Wir hatten schon das öftere Mal Polizei. Das Gute ist, Beatlesplatz steht immer Polizei. Da steht immer die Bundespolizei am Wochenende. Wir müssen also quasi nur winken oder mit Taschenlampe kurz einmal leuchten. Dann sind die sofort da. Also da haben wir ein bisschen Glück hier mit unserer Position. Das haben wir auch im Laden des Öfteren. Ich höre mich ganz oft auf DJ-Pult. Da kann ich gut die Tanzfläche beobachten. Wo Jungs einfach extremst die Mädels antanzen. Na klar, die Mädels grinsen, aber man sieht es ja, sie grinsen nicht, weil sie es toll finden, sondern sie grinsen aus Verlegenheit, weil das denen extremst unangenehm ist. Dann entferne ich die Gäste und dann muss ich mir draußen sagen, nee, wieso, das ist meine Freundin. Erstmal ist es immer die Freundin und dann zum Zweiten, nee, wieso. Sie fand das auch toll. Nein, die fand das nicht toll. Die Jungs verstehen das nicht. Die verstehen dieses Grinsen nicht. Die verstehen nicht dieses unangenehme Grinsen, weil wie komme ich aus der Situation jetzt wieder raus? Zu dem Grinsen, ich finde das ganz toll. Wenn die grinsen, die Mädels, dann denken die, super, Angriff.
Ja. Ne?
Und das ist immer das ganz, ganz große Problem, was wir hier haben.
Heftig.
Ja. Leider.
Echt traurig, ja. Was habt ihr allgemein für Publikum?
Oh, man kann das echt gar nicht verallgemeinern. Wirklich von allem etwas, muss man sagen. Junggesellenabschiede, Jungsgruppen, Deutsche sowie Südländer. Also eigentlich eine gute Mischung. Von allem eigentlich etwas.
Okay.
Auch teilweise Schwule, also kommen wir uns auch gerne rein. Ne?
Also hier kommt jeder im Prinzip rein, der sich anständig
verhält. Jeder, der sich anständig verhält, der respektvoll ist, der kann ja bei uns gerne reinkommen und feiern, klar.
Auch das junge Partyvolk.
Das junge Partyvolk auch, natürlich.
Ja. Viele haben sich ja... Gerade irgendwie nach Corona haben sich ja viele Clubbetreiber oder auch Wirte und so beschwert, dass die jungen Leute gar nicht mehr wissen, nie gelernt haben, wie feiern geht und permanent über die Stränge schlagen und sich unmöglich verhalten. Und sobald sie auf dem Kiez sind, hier einen Fuß drauf setzen, irgendwie fällt alles gute Benehmen von ihnen ab. Und hast du das auch so empfunden seit Corona?
Ich finde, dass das Benehmen abfällt auf dem Kiez, das ist ja irgendwie schon seit 60 Jahren so. Das war ja auch, als die ganzen Sexgeschichten hier noch waren, so, dass die Gäste, egal wo sie herkamen, sobald sie aus der S-Bahn ausgestiegen sind, haben wir immer gesagt, das Benehmen wurde da abgegeben. Aber was ich festgestellt habe, dass die Jungen, gerade in die Generation, die während Corona irgendwie nicht feiern gehen konnten, anders feiern gelernt haben. Sie feiern entweder zu Hause irgendwo oder, wenn das Wetter dementsprechend ist, gehen sie raus, nehmen sich Getränke mit und chillen draußen irgendwo und nehmen sich da vielleicht irgendwie Musik mit und hören die dann da irgendwie. Ich glaube, das hat sich schon geändert, aber die Tendenz langsam ist auch wieder dahin, dass sie das Feiern auch langsam wieder lernen.
Ja?
Ja, doch.
Du bist guter Hoffnung.
Ich bin guter Hoffnung, ja klar.
Habt ihr, also euer Publikum ist wieder da und benimmt sich
auch. Wir haben auch nicht, wir lassen ja keine unter 18-Jährigen rein bei uns. Da sind wir ganz konsequent, obwohl wir wirklich viele mit ihren Fotoausweisen haben, wo man ganz klar, wir scrollen dann das Datum ran und man sieht einfach, die letzte Zahl ist raufkopiert. Das ist wirklich ganz, ganz oft.
Echt? Die fälschen ihre Ausweise und dann?
Das ist der neue Trick.
Okay. Ja. Ach, herrje. Ja. Nee, so mit Tippex oder was? So
die kopieren das dann schon irgendwie eine andere Zahl dann obendrauf. Doch.
Okay, und zeigen euch das auf dem Handy. Mhm.
Ja, ich habe leider meinen Ausweis zu Hause vergessen. Aber kann nicht. Ich hab ein Foto auf dem Handy und dann scrollst du und dann siehst du einfach, die Zahl stimmt nicht.
Ja, aber wie geil ist das denn? Ja, klar, du hast deinen Ausweis vergessen, aber du hast ein Foto dabei. Mhm. Das ist ja schon irgendwie so hochgradig auffällig, oder?
Ja, eigentlich schon.
Wer hat denn ein Foto von seinem Ausweis?
Wirklich zu 90%. Es gibt wirklich welche, die
den Ausweis... Marius zeigt auf sich. Okay, du, gut. Wer außer Marius hat bitte ein Foto von seinem Ausweis?
Man kann sagen, 20% stimmt wirklich, wenn man da wirklich scrollt. Die haben wirklich dann ihr Foto, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, weil sie denken, ich nehme den nicht mit, ich verliere den nachher noch.
Ja.
Aber 80% kann man wirklich sagen, das stimmt nicht.
Oh Mann, ey, die Leute kommen auf Ideen.
Ja. Und dadurch, dass wir auch eine gute Altersmische haben, ne, wir haben irgendwie jüngeres, aber auch ein bisschen älteres Publikum. Was heißt älter? 35, ne? Ist jetzt älter.
Oh, okay, und was sind wir dann?
Ja, ich bin dann, ich bin die Granny hier.
Ja, ich dann leider auch, okay.
Nee, aber ich glaube, die Tendenz ist schon wieder so, dass sie das langsam wieder gelernt haben oder langsam wieder anfangen zu lernen.
Und gerade bei den jüngeren Leuten, kriegt ihr da dieses Problem mit Lachgas oder mit anderen Drogen oder so mit?
Habt ihr Lachgas schon, also bei uns nicht, weil wir lassen ja niemanden mit den Flaschen rein, ist ja klar. Auch mit diesen Luftballons nicht, die sie da irgendwie gefüllt haben. Aber ich sehe eben halt morgens, wenn ich noch mit dem Hund noch rausgehe, wirklich viele Flaschen auf der Straße rumliegen. Und eine Situation war mal, das war mal eine Gruppe von Jungs, an diesem Elektrokasten bei uns gegenüber. Die haben da die ganze Zeit sich wirklich dieses Lachgas reingepfiffen. Und irgendwann ist einer wirklich, ohne sich abzufangen oder irgendwas, einfach hintenrum umgefallen. Der war bewusstlos ein paar Minuten. Ne? Also so Situationen haben wir schon erlebt. Aber es wird, also dass sie hier bei uns vorbeigehen, wird weniger. Wahrscheinlich machen sie es eher so versteckt in irgendwelchen Ecken. Aber es ist schon noch viel, ja. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum man das macht. Aus welchem Grund.
Tja, der Kick hält ja sehr, sehr, sehr kurz nur an.
Mhm.
Und ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Aber Drogen hier irgendwie im Laden, dass ihr da Probleme mit habt oder irgendwas verteckt wird oder sowas?
Nee.
Gar nicht.
Nee. Ich weiß nur, irgendwie hatte ich damals, als die Cliff Lounge war, hatte ich mal irgendwie ein Pärchen, die sich hier wirklich ihre Linie gezogen haben auf den Tisch und dann verwundert waren, dass wir sie rausgeschmissen haben. Also das kam schon.
Schön, das wird
das kam schon mal vor. Na, wieso? Wo ist das Problem? Naja. Aber sonst, nee, in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr. Gar nicht mehr.
Okay, hier zieht niemand mehr eine Leine auf den
das
Tisch.
Das kann ich nicht sagen, aber auf dem Tisch auf jeden Fall nicht.
Oh Mann. Du hast ja gerade gesagt, dass du mit dem Hund dann rausgehst, weil du arbeitest ja nicht nur hier, du lebst auch hier direkt, ne? Mhm. Irgendwie. Ist dir das nicht zu viel Kiez?
Nee. Manchmal schon, manchmal denkt man ja, ein bisschen Abstand von der Arbeit wäre toll. Aber ansonsten nein. Wenn ich rausgehe, ich kann, selbst wenn ich abends um 12 noch Hunger habe, dann kann ich kurz hier gegenüber die Straße gehen, kann mir noch irgendwie einen Döner oder eine Wurst oder irgendwas holen. Das kann ich woanders irgendwie schwieriger. Ich kann selbst morgens um 4 noch hierher gehen und irgendwas essen oder kann mich noch irgendwie sagen, Mensch, ich hab Bock, irgendwie, das Wetter ist schön, lass uns noch mal irgendwie irgendwo raussetzen. Das ist ja woanders gar nicht möglich und das finde ich schon ganz toll.
Ja, da kannst du dich dann in deinen Garten setzen.
Ja,
oder so.
Da sind aber keine Menschen.
Nee, das
nee, ich brauche schon Menschen um mich rum. Also ich brauche schon ein bisschen Trubel.
Bisschen?
Also, so eine Kleinstadt irgendwie oder sowas, das wäre, glaube ich, gar nichts mehr für mich. Nee.
Naja, man kann ja, wenn man direkt an der Reeperbahn wohnt, man könnte ja durchaus Trubel haben und nicht direkt auf der Reeperbahn wohnen. Okay, das ist nicht zu viel. Ist dir das nicht zu laut am Wochenende?
Ich arbeite ja am Wochenende.
Aber gehst du nie, bevor der Laden abgeschlossen wird?
Nein, ich schließe den Laden ja selber ab. Ich bin zu Anfang da und ich bin bis zum Ende da. Also ich gehe nicht vorher. Abschließen, das tue ich immer selber, natürlich.
Wow, wie lang ist deine Schicht dann da so?
Naja, wenn man bedenkt, dass ich teilweise vorher noch was einkaufen muss und alles vorbereiten muss. Also 13 Stunden wird das schon sein, mit allem drum und dran. Bis dann ja alles fertig gemacht ist. Also 13 Stunden auf jeden Fall.
Aber es macht dir auch keine Probleme, du bist nachtaktiv.
Ich bin ja seit Ewigkeiten, ich kenn's ja gar nicht anders. Seit über 30 Jahren bin ich ja nachtaktiv. Insofern, ich könnte mich wahrscheinlich an diese andere Geschichte, dass ich morgens um 8 aufstehen müsste, wahrscheinlich nicht mehr gewöhnen. Das wäre wahrscheinlich eher schwierig.
Und schläfst du dann tagsüber oder stehst du trotzdem irgendwie zeitig auf?
Naja gut, wenn ich noch Samstag arbeiten muss, von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sozusagen, dann versuche ich schon auszuschlafen, dass ich dann, was weiß ich, um 2 oder so aufstehe. Ist jetzt auch nicht lang, es sind 6 Stunden oder so, die ich dann schlafe. Aber ich versuche dann immer in der Woche den Rhythmus ein bisschen so hinzukriegen, dass ich schon spätestens um 11 aufstehe, dass ich dann auf jeden Fall den Tag noch für mich habe. Das ist das schon.
Sonst kriegst du gar kein Tageslicht mit.
Papier. Im Winter ist es wirklich so teilweise gewesen. Dann ist man wie so ein Vampir, man kriegt überhaupt kein Tageslicht mit.
Ja.
Aber deswegen stehe ich jetzt, früher bin ich ja wirklich teilweise erst um 4 oder so aufgestanden. Dann hast du wirklich nichts gesehen vom Tageslicht, aber im Alter wird man ja nicht mehr, braucht man nicht mehr so viel Schlaf, habe ich gehört. Dann geht das.
Ja, wer weiß, vielleicht ändern sich deine Zeiten ja auch nochmal total und du kriegst so senile Bettflucht und dann bist du morgens um 6.
Das kann natürlich sein.
Hellwach im Bett. Ja, nach einer Stunde Schlaf musst du schon wieder aufstehen.
Ja.
Und nicht mehr ganz. Aber wie kannst du denn hier an der Reeperbahn bis 14 Uhr schlafen? Das geht doch gar nicht, so viel zu laut.
Am Tag ist ruhig. Es ist wirklich absolut ruhig. Es ist nur abends laut.
Wahnsinn. Wie findet deine Freundin das? Deine Lebensgefährtin?
Na gut, sie hat ja auch lange Zeit hier hinterm Tresen gearbeitet. Deswegen kennt sie das Nachtleben ja auch. Bei ihr ist es jetzt ein bisschen schwierig, dadurch, dass sie in der Werbebranche jetzt arbeitet und Anzeigen und sowas startet für Kunden, muss sie teilweise um 8 Uhr morgens schon anfangen, auch am Wochenende manchmal. Dann ist es schon schwieriger, aber sie hat sich auch daran gewöhnt, dass sie auch bei dem Lärm, letztendlich kann sie auch schlafen, alles gut.
So riesen Mickey-Mäuse aufsetzen, dann geht das schon irgendwie.
Ja.
Warum hängst du so sehr am Kiez?
Oh, wenn man über 30 Jahre hier war, weiß ich nicht. Es ist einfach, letztendlich ist es eine tolle Gemeinschaft. Alles viel facettenreich, viele, viele verschiedene Arten von Menschen. Also ich finde es schon toll. Doch.
Also du bleibst dabei, ihr bleibt hier.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen auf jeden Fall noch.
Wie ein bisschen?
Bis zu meinem Rollator, den ich dann nehme und sage, du kommst hier nicht rein.
Nein, mein Junge.
Mein Junge, genau. Jüngchen sage ich dann, genau.
Aber du kannst dir schon vorstellen, nochmal irgendwann vom Kiez wegzugehen?
Also irgendwann, wenn ich wirklich mal sage, ich habe keine Lust mehr, den Laden zu betreiben, dann auf jeden Fall. Also ich würde dann mir nicht irgendwo hier direkt auf dem Kiez wieder eine Wohnung suchen, aber solange ich diesen Laden betreibe, eher nicht.
Den betreibst du wahrscheinlich noch ein bisschen.
Ein bisschen betreibe ich ihn noch, ja. Ein bisschen habe ich noch vor.
Ich danke dir sehr und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führung. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkieztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.